ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Etwa zwei Drittel der NATO-Mitgliedsländer wollen dieses Jahr wohl mindestens 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben. Tausende Menschen fordern in Jerusalem Neuwahlen und ein Abkommen mit der Hamas. Russlands Präsident Putin besucht Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 18. Juni um 7 Uhr. So viele NATO-Länder wie noch nie werden in diesem Jahr das 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben erreichen. Das hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei einem Besuch in den USA verkündet. Aus Washington berichtet Isabel Karas.
Voraussichtlich werden mehr als 20 der 32 Mitglieder 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Das sind deutlich mehr als noch 2021 vor Russlands Krieg in der Ukraine, als nur 6 Länder das Ziel erreichten. Das sagte der NATO-Generalsekretär in einer Rede im unabhängigen US-Forschungszentrum Wilson Center. Die Europäer täten mehr für ihre kollektive Sicherheit als noch vor wenigen Jahren. Das sei nicht nur für Europa gut, sondern auch für die USA, so Stoltenberg. Er werde auch US-Präsident Biden über diesen Anstieg der Verteidigungsausgaben informieren. Mit seinem Besuch im Weißen Haus will Stoltenberg unter anderem den NATO-Gipfel in knapp 3 Wochen vorbereiten. Zum 75. Geburtstag der Militärallianz treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Washington. In den USA sind die Ausgaben der NATO-Länder vor allem Thema, weil einige Republikaner den europäischen Partnern vorwerfen, nicht ihren Teil zur gemeinsamen Verteidigung beizutragen. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump hatte zu seiner Amtszeit sogar damit gedroht, aus der NATO auszusteigen.
In Israel haben wieder tausende Menschen demonstriert. Sie fordern Neuwahlen und ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der israelischen Geiseln. Vom Parlamentsgebäude marschierten sie zur Privatresidenz von Premierminister Netanyahu in Jerusalem und lieferten sich dort Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach Medienberichten wurden mindestens 3 Menschen verletzt. Die Polizei setzte nach Berichten von The Times of Israel Wasserwerfer ein, um die Proteste aufzulösen, und nahm 9 Menschen fest. Seit Monaten gibt es in Israel immer wieder Massenproteste gegen die Regierung. Mit Blick auf die Kämpfe im Gazastreifen hat sich die israelische Armee zuversichtlich gezeigt, ihre militärischen Ziele in der Stadt Rafah bald zu erreichen. Die Hälfte der Kampfverbände der Hamas sei zerschlagen, 60-70% des Gebiets befänden sich unter operativer Kontrolle der israelischen Truppen, teilte die Armee mit. Ihrer Einschätzung nach wird es nur noch einige Wochen dauern, bis die Offensive abgeschlossen ist. Anfang Mai hatte Israel den Einsatz in Rafah an der Grenze zu Ägypten gestartet. Erklärtes Ziel war die Zerschlagung der letzten Kampfverbände der Hamas. Das Vorhaben ist international umstritten, weil sich zu Beginn der Offensive mehr als 1 Million Palästinenser in Rafah aufgehalten hatten. Die meisten von ihnen waren aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin geflohen. Fast alle haben Rafah inzwischen wieder verlassen und harren in einem westlich gelegenen Gebiet im Gazastreifen aus, wo die Versorgung allerdings noch schwieriger ist. Schauen wir in die Ukraine. Präsident Zelensky hat sich noch einmal zur Friedenskonferenz vom Wochenende in der Schweiz geäußert. In seiner täglichen Videoansprache nannte er das Ergebnis des Treffens einen ersten greifbaren Schritt in Richtung Frieden. Zelensky lobte eine noch nie dagewesene Einigkeit der Länder der Welt. Dabei hatten nicht alle Teilnehmerstaaten das Abschlusspapier unterzeichnet. Es betont unter anderem die Souveränität der Ukraine in ihren völkerrechtlich anerkannten Grenzen. Russland stuft die Konferenz als komplettes Fiasko ein und hält am Vorschlag von Präsident Putin fest. Der Kreml-Chef hatte erklärt, dass Russland sofort das Feuer einstellen würde, wenn sich die Ukraine aus den 4 Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zurückziehe und auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichte. Das würde aus der Sicht Kiews eine vollständige Kapitulation darstellen, und Bundeskanzler Scholz sprach von einem Diktatfrieden. Unterstützung dagegen erhält Putin aus Nordkorea. 24 Jahre ist es her, dass Russlands Präsident das abgeschottete Land zuletzt besucht hat. Heute trifft er in Pjöngjang Machthaber Kim Jong-un. Nordkorea hatte Russland zuletzt mit allen möglichen Waffen für den Ukraine-Krieg versorgt. Im Gegenzug soll Russland Kims Raketenprogramm technisch unterstützt haben. Was von dem Treffen zu erwarten ist, berichtet ARD-Ostasien-Korrespondent Katrin Erdmann.
Der Besuch Wladimir Putins in Pjöngjang folgt auf ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vergangenen Herbst in Russland. Für den russischen Präsidenten gehe es nicht nur darum zu zeigen, ich habe noch Freunde, meint James Brown, außerordentlicher Professor für politische Wissenschaft an der Temple-Universität in Tokio. Nordkorea hat den Krieg Russlands in der Ukraine sehr intensiv mit viel militärischem Gerät unterstützt. Es muss jetzt etwas zurückgeben und der Besuch in Pjöngjang ist da genau der richtige Weg. Russia can repay the North Korean regime. Neben weiterer Hilfe für Kims Waffen- und Satellitenprogramm versteht sich. Weiter werde Putin allerdings nicht gehen. Unterstützung für das Atomprogramm sei tabu. Russland gibt die Tatsache, dass nur einige wenige Länder Nuklearwaffen besitzen, das Gefühl, nach wie vor eine Supermacht zu sein. Eine Zweckgemeinschaft, keine Freundschaft, meint James Brown, auch wenn sich Putin und Kim redlich bemüht haben, beim letzten Treffen einen anderen Eindruck zu vermitteln. Russland schenkte dem nordkoreanischen Machthaber die gleiche Luxuslimousine, in der Putin gern herumfährt. Aber das ist nur Augenwischerei. Es ist ein reines Zweckbündnis. Das konnte man vor einigen Jahren sehen, als Russland noch mehrere Optionen hatte, war es nicht an Nordkorea interessiert. Russland hat auch lange die UN-Sanktionen mitgetragen. Die beiden würden auch schlicht nicht zueinander passen, meint der Politologe. Wir haben auf der einen Seite Putin, der immer die Gesundheit und sein Interesse für Sport hervorhebt. Und ich würde sagen, es ist schwer, dasselbe über Kim Jong-un zu sagen. Kim Jong-un. Der Kette raucht und viel zu dick ist. Politikprofessor Brown von der Temple-Universität schätzt, dass beide vielleicht am Ende irgendeine Vereinbarung unterzeichnen werden, bezweifelt aber, dass es eine Neuauflage eines Freundschaftsvertrages geben wird, in dem beide versichern, dem anderen in einer Notsituation zu Hilfe zu kommen. Russland hat kein Interesse daran, in einen neuerlichen Koreakrieg hineingezogen zu werden, ebenso wenig wie eine Unterstützung Chinas bedeutet, in einen militärischen Taiwan-Konflikt involviert zu werden. Stichwort China. Die Volksrepublik beobachtet die Kooperation der beiden Länder eher distanziert, meint James Brown. Als der ehemalige russische Verteidigungsminister Shoigu im September trilaterale Militärübungen vorgeschlagen hatte, reagierte die chinesische Seite darauf sehr zurückhaltend. Die USA hätten das als eine Achse des Bösen sehen können und das wollte China vermeiden.
Ein Beitrag von Katrin Erdmann. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.